Wann wird es mal wieder richtig Winter? Meteorologen und Klimaforscher beobachten seit langem, dass die kalte Jahreszeit immer milder ausfällt. Unsere Winter haben im Schnitt weniger Frosttage, es gibt seltener Schnee. Das hat weitreichende Folgen für unsere Natur. Maren Schibilski hat Forschende in Berlin und Brandenburg getroffen, die dem Verlust des Winters nachgehen.
Also ich bin ja in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgewachsen und da war natürlich Schneemann bauen und Schneeballschlacht nicht nur ein Text aus dem Kinderlied, sondern das war alltäglich und das war normal im Winter.
Wir mussten damals helfen, die Dörfer freizuschippen. Das werde ich also nie vergessen. Das kann man, glaube ich, heute jungen Leuten kaum noch erzählen, dass man da so an der Straße ausgesetzt wird und gesagt wird, also hier gucken noch die Sträucher so ein bisschen raus, da ist die Straße und nun mal los.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einem Jahr von Berlin bis nach Potsdam auf der Havel Schlittschuh gelaufen sind mit überall Glühweinständen und so. Und das war einfach toll.
Wintererinnerungen aus einer längst vergangenen Zeit. Mit Wehmut denken viele an die Freuden der kalten Jahreszeit zurück, die es heute in Berlin und Brandenburg nur selten gibt. Doch wann spricht man eigentlich von Winter? Einer, der es genau wissen muss, ist Frank Kreinkamp vom Deutschen Wetterdienst. Er leitet das regionale Klimabüro in Potsdam.
Die Meteorologen behaupten, der Winter geht von Dezember bis Februar. Egal, ob Schnee liegt, ob es Eis ist, ob es richtig kalt ist. Wir sagen, es ist Winter.
Jedes Jahr gibt der Deutsche Wetterdienst eine Winterprognose heraus. Sie basiert auf saisonalen Klimavorhersagen, die der Deutsche Wetterdienst gemeinsam mit der Universität Hamburg und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie entwickelt hat, erzählt Frank Kreinkamp. Und was kommt in diesem Winter noch auf uns zu?
Wir haben natürlich jetzt erstmal zurückblickend auf das Jahr ein sehr, sehr warmes Jahr gehabt. Und für Mitteleuropa, wozu wir auch gehören, gibt es aktuell die Aussage, dass der Winter im Mittel leicht zu warm wird. Das heißt, dass wir immer noch viele Eis- und Frosttage haben können, dass es auch Perioden geben kann, in denen es mal richtig, richtig doll kalt wird. Aber im Mittel gesehen heißt es, dass die Eis- und Frosttage nicht so häufig sein werden, dass wir keine sehr, sehr langen Kälteepisoden haben werden.
Also wieder kein strenger Winter. Das freut sicher die Energieverbraucher. Es schreibt aber einen unaufhaltsamen Trend fort.
Also die Klimaerwärmung macht auch keinen Bogen um Brandenburg und Berlin. Wir haben in Brandenburg und Berlin seit 1881 im Winter etwa eine Erwärmung von 1,5 Grad. Wir sehen, dass bestimmte Ereignistage, wie wir sie nennen, weniger werden. Also früher hatten wir gerne im Winter mal 80 Frosttage gehabt. Jetzt sind wir so bei deutlich weniger, also vielleicht 50, 60. Es gibt auch Winter, wo wir fast gar keinen haben. Das ist eben schon ganz deutlich sichtbar.
Die letzten Winter mit längeren Frostperioden gab es vor über 10 Jahren. Aus dieser Zeit stamme auch der Schneehöhenrekord in Potsdam mit 78 Zentimetern, erzählt der studierte Hydrologe. Doch selbst diese Winter sind nichts im Vergleich zu denen, die es noch Mitte des vorigen Jahrhunderts gab. Wie beispielsweise der Winter 1962-63 mit über 80 Frosttagen. In Berlin froren damals alle Flüsse und Seen zu, wie die Abendschau 1963 berichtete.
Wenn in einer großen Stadt der Winter mit klirrendem Frost einfällt, wird auch der Pulsschlag in den Verkehrsadern zuweilen langsamer. Der Schiffsverkehr von und nach Berlin ist fast völlig eingeschlafen. Last- und Frachtschiffe liegen mehr oder weniger vom Eis umpackt in den Häfen Berlins fest.
Und auch die Landwirte hatten es schwer.
Die Frosttiefe im Boden beträgt zurzeit mehr als 80 Zentimeter. Und nach über 50 Kältetagen wird der Gedanke an die Saatkartoffeln zum Albtraum.
Solche strengen Winter wird es in Zeiten des Klimawandels nicht mehr geben, ist sich Frank Kreinkamp sicher. Selbst wenn arktische Luft aus Norden zu uns strömt.
Aber dadurch, dass sich die Region zum Beispiel im Nordpolarmeer oder sagen wir, im Norden von uns in den Meeren so doll erwärmt haben, kommt nicht mehr so richtig kalte Luft bei uns an. Und das führt dazu, dass es zwar immer noch kalt ist, richtig doll kalt, auch 15 Grad minus, aber eben nicht so kalt, wie wir es früher hatten.
Winter AD? Auf jeden Fall wird die eigentlich kalte Jahreszeit in Zukunft deutlich milder ausfallen, versichert der Experte vom regionalen Klimabüro in Potsdam. Und wir müssen mit mehr Wetterextremen rechnen, auch im Winter.
Der Klimawandel ist schon etwas, was mich deutlich beunruhigt, weil es passt alles nicht mehr. Was wir auch haben, ist, dass die Wassermengen in der Atmosphäre zunehmen. Und das ist auch etwas, was im Winter wichtig ist. Wenn die Luft wärmer ist, ist mehr Wasser in der Atmosphäre und dann kann auch mal mehr Schnee fallen. Vielleicht kann sich noch irgendjemand zurückerinnern, Februar 2019, da gab es an der bayerischen Alpenkante riesige Schneemengen. Das waren riesige, sagen wir mal, Katastrophen.
Die Expertise des regionalen Klimabüros in Potsdam ist mehr denn je gefragt. Seit 10 Jahren erstellen Frank Reinkamp und sein 20-köpfiges Team unter anderem Witterungsgutachten, die Städte und Raumplaner nutzen, um die Folgen von Wetterextremen abzumildern. Frostige Winter mit viel Schnee haben Schriftsteller und Autoren zu allen Zeiten inspiriert. Einer, der den Winter besonders liebte, ist Robert Walser. Der deutschsprachige Schweizer Autor ist 1956 sogar während eines Schneespaziergangs gestorben. Seine Erzählung Schneien beginnt so.
Es schneit, schneit, was vom Himmel herunter mag. Das hört nicht auf, hat nicht Anfang, nicht Ende. Einen Himmel gibt es nicht mehr. Alles ist ein graues, weißes Schneien. Eine Luft gibt es auch nicht mehr. Sie ist voll Schnee. Eine Erde gibt es auch nicht mehr. Sie ist mit Schnee und wieder mit Schnee zugedeckt.
Doch was passiert mit unserer Natur, wenn die weiße Schneepracht und der Frost immer häufiger ausfallen und die Wintertemperaturen milder werden? Geraten Wildtiere, die an eine Winterruhe angepasst sind, durcheinander? Noch weiß man nicht viel darüber, meint die Berliner Zoologin Silvia Ortmann. Sie erforschte am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung den Winterschlaf von Alpenmurmeltieren. Solange wie in diesem Jahr waren die Tiere noch nie aktiv, erzählt die Forscherin. Bis Mitte November tummelten sie sich im Gehege der Feldforschungsstation bei Eberswalde.
Zunehmend beobachten wir natürlich auch, dass sich diese Muster so ein bisschen verändern. Also in diesem Jahr zum Beispiel sind die Tiere sehr viel später in den Winterschlaf gegangen. Sie waren viel länger aktiv, sie haben viel länger gefressen.
Normalerweise ziehen sich Alpenmurmeltiere Anfang Oktober von der Außenwelt zurück, wenn die Tage kürzer werden und das Futter im Lebensraum knapp wird. Doch dieses Jahr war der Oktober so spätsommerlich warm, dass die Tiere erst Mitte November die Gänge im Gehege fest verschlossen haben, um in den Winterschlaf zu starten. Zusammen mit 2 Tierpflegern bringt Silvia Ortmann die 14 Tiere aus dem Gehege in den Winterschlafkeller. Dort warten 2 große Boxen mit frischem Heu gefüllt auf die Tiere. Vorher werden die Winterschläfer von Tierpfleger Jurek Kapschak gewogen.
6.700.
Das liefert uns wichtige Daten, weil die werden auch wieder im Frühling gewogen, wo sie wach werden. Und dann wissen wir, wie viel sie verbraucht haben im Winter.
Silvia Ortmann erforscht das energetische Management der Murmeltiere, die fast ein halbes Jahr im Winterschlaf fasten und von ihren Fettreserven leben. Doch dieses Jahr haben sie einen ganzen Monat länger gefressen.
Erstaunlicherweise sehe ich jetzt gerade bei den ersten Daten, dass sie trotzdem die schwerer geworden sind. Also sie haben genau das gleiche Gewicht, das sie auch hätten, wenn sie normal, also früher Ende Oktober in den Winterschlaf gegangen wären.
Und ich habe 1277.
1277. Dieser innere Rhythmus, den die Tiere eigentlich immer erfahren und der es ihnen auch erlaubt zu entscheiden, wann gehen wir in den Winterschlaf und wann nicht, der tickt offensichtlich weiter in diesen Tieren.
Noch ist die Datenlage dünn, wie sich milde Winter auf Winterschläfer auswirken.
Wenn ich zum Beispiel durch die Alpen gehe und ich sehe die Murmeltiere immer früher aus den Löchern rauskommen, dann sind das vielleicht Wanderer, die mir das sagen. Aber bis ich dann so einen Datenschatz zusammen habe und ich kann tatsächlich sagen, die sind jetzt im Prinzip früher dran. Die gehen später in den Winterschlaf, kommen früher raus. Das dauert halt einfach eine Weile. Aber es geht tatsächlich in diese Richtung, dass wir Effekte des Klimawandels auch auf Phänomene wie den Winterschlaf sehen.
Die 14 Alpenmurmeltiere auf der Feldforschungsstation kommen in ihre Schlafkisten. Den ganzen Winter über kontrolliert Tierpfleger Jurek Kapschak, ob alles in Ordnung ist.
Je nachdem, wie Temperatur ist, entweder bilden sie enge Gruppe oder relax, wenn warm ist, denn in ganze Kiste sind sie verteilt.
Am wenigsten Energie verbrauchen die schlafenden Alpenmurmeltiere, wenn ihr Winterquartier 6 bis 11 Grad warm ist, erzählt Silvia Ortmann. Die Tiere kuscheln sich zusammen, die kleinsten in der Mitte, und bilden so einen warmen Superorganismus über die Winterzeit. Sinken die Umgebungstemperaturen im Winterquartier unter 6 Grad Celsius, wird es anstrengend für die Murmeltiere.
Dann, wenn die Temperatur darunter fällt, dann müssen sie ihre eigene Körpertemperatur, die auch im Winterschlaf dann bei nur 1-2 Grad über der Umgebungstemperatur liegt, die müssen sie dann im Prinzip verteidigen und das kostet sehr viel Energie.
Dann wachen die Tiere regelmäßig auf und heizen ihre Körpertemperatur hoch. Profitieren Alpenmurmeltiere also von wärmeren Wintern, wenn es draußen weniger Frost gibt? Das lässt sich so nicht sagen, meint die Berliner Zoologin Silvia Ortmann.
Naja, es ist halt so, dass der Winterschlaf ja eine Anpassung ist an Nahrungsmangel. Das sind überwiegend Tiere, die sich von Sachen ernähren, die im Winter nicht verfügbar sind. Also zum Beispiel frische Kräuter oder viele Insekten. Und wenn jetzt zum Beispiel der Klimawandel einen Einfluss nehmen würde auf die Nahrungsverfügbarkeit und Nahrung länger zur Verfügung stehen würde, als es jetzt der Fall ist, oder bei den insektenfressenden Winterschläfern viel mehr Insekten zur Verfügung stehen würden, könnte man sich vorstellen, dass es dann einen Einfluss hat auf den Winterschlaf oder die Winterschlafmuster.
Es wird Gewinner und Verlierer geben bei der Anpassung an mildere Winter. Das war in der Evolutionsgeschichte immer so. Auch bei natürlichen Klimaschwankungen.
Wenn ich in der Lage bin, zum Beispiel den Lebensbedingungen, die ich bevorzuge, hinterherzuwandern, weil ich mobil bin, dann werde ich sicher weiterhin überleben. Wenn ich aber in meiner Anpassung zu langsam bin und mich quasi der Klimawandel jetzt auf der Überholspur überholt, dann werde ich wahrscheinlich verlieren, weil ich es nicht schaffe, mich anzupassen, weil meine Beine zu kurz sind, um hinterherzulaufen, oder aber auch, weil ich so eine lange Generationszeit habe und gar nicht so schnell reagieren kann.
Erste Beobachtungen zeigen, dass beispielsweise Fledermäuse dem Winter Richtung Norden hinterherziehen, um Winterruhe zu halten. Der Igel wiederum kann das nicht, meint Silvia Ortmann.
Wenn es nach Weihnachten dann wärmer wird, dann geht er mal aus seinem Winterschlafbau raus und guckt, ob jetzt vielleicht der Frühling angefangen hat. Und er bleibt dann auch länger wach, als es manchmal für ihn gut wäre. Und er würde dann dadurch viel zu viel von seinen Energiereserven verbrauchen. Und das führt zu einem massiven Körpergewichtsverlust. Und dann haben wir diese mageren Igel auch schon im Frühjahr, die dann einfach zu früh aufgewacht sind. Also für den Igel ist der Klimawandel wirklich eine Herausforderung.
Die Alpenmurmeltiere auf der Feldforschungsstation bei Eberswalde schlafen tief und fest. Mal schauen, wann sie nächstes Jahr aus dem Winterschlaf erwachen. Bisher war das immer um den 25. März herum. Ende November gibt es die ersten Frostnächte in Berlin und Brandenburg. Das ist der Startschuss für die Frau, die sich in Brandenburgs Wäldern am besten mit Spinnern, Spannern und Schwärmern auskennt. Katrin Möller, die oberste Waldschutzexpertin des Landes. Seit über 30 Jahren überwacht sie die Forstschädlinge Brandenburgs. Zusammen mit vielen Forstleuten beginnt ab dem ersten Frost das große Haken und Kratzen im Wald. Winterbodensuche. Direkt unter Bäumen oder auch etwas entfernt, immer an 10 verschiedenen Orten in einem Waldbestand, landesweit.
Ja, hier hat man jetzt tatsächlich einen kleinen Kiefernspanner. Das ist eine relativ kleine Puppe. Und die verlassen wirklich erst so Ende Oktober, Anfang November die Kronen und gehen als Raupe in den Boden und verpuppen sich dann dort. Vorhin hatten wir ja so eine kleine Raupe vom Kiefernspinner. Da erwarten wir jetzt doch höhere Zahlen. Ja, dann werden wir mal gucken.
Die Winterbodensuche ist ein wichtiges Instrument, um den Schädlingsdruck im Wald für das nächste Jahr abzuschätzen. Viele Forstschädlinge überwintern als Raupe oder Puppe im Boden. Die zunehmend milden Winter erschweren die Suche, meint die Waldschutzexpertin vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.
Aber das Schwierige ist immer, den Startpunkt zu finden, also dass man ganz sicher ist, sind die Tiere jetzt im Boden, weil eigentlich braucht man da Frost. Das heißt, also wir müssen hier wirklich gucken, sind die wirklich alle im Boden, damit wir ordentlich suchen können und dass wir gute Ergebnisse kriegen, dass wir eine gute Prognose hinkriegen. Also diese Sicherheit wird immer schwieriger.
Frost treibt die Schädlinge zur Überwinterung in den Boden. Bei tiefen Minustemperaturen frieren einige kaputt. Milde Winter hingegen führen zu einem zeitigen Schlupf der gefräßigen Raupen.
Wir merken das natürlich dann über die Informationen aus den Förstereien, was zum Beispiel den Schlupf von bestimmten Tieren im zeitigen Frühjahr betrifft. Also wir haben eine deutliche Vorverschiebung des Schlupfes zum Beispiel beim Eichenprozessionsspinner aus dem Ei. Wir haben viel häufiger einen sehr frühen Schlupf von den Nonnen aus den Nonneneiern. Das merken wir sehr, sehr deutlich.
Vorzeitiger Schlupf bedeutet auch mehr Fraß an den Bäumen, meint Katrin Möller. Vor allem bei Kiefern, wo die Nadeln immer verfügbar sind. Dann fressen sich die Raupen besonders dick und die Puppen werden schwer, was zu mehr Eiern und Raupen im nächsten Frühjahr führt. Bei Eichen kann es passieren, dass die Raupen des Eichenprozessionsspinners bereits aktiv sind, bevor die Blätter austreiben. Dann hat die Waldschutzexpertin beobachtet, dass sie an den Knospen fressen.
Ansonsten ist das eben sehr komplex und wir haben teilweise die Situation, dass einzelne Insekten von dieser Verlängerung der Vegetationsperiode profitieren, weil sie dann vielleicht sogar zwei Generationen schaffen. Das ist bei den Kiefern, Buscher und Blattwespen zum Beispiel der Fall. Das ist natürlich schwierig, weil dann wird doppelt gefressen.
Auch das Wild profitiert von milden Wintern. Das bedauert Waldökologe Ralf Ketzel vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.
Dann haben wir natürlich tatsächlich Fraßschäden an den Bäumen. Und das ist ja nicht nur, dass die Bäume zurückgefressen werden, sondern es geht auch um eine Entmischung. Denn auch das Wild hat seine Vorlieben und wir haben bestimmte Baumarten. Die Winterlinde ist zum Beispiel hier ganz bekannt. Die wird natürlich bevorzugt gefressen. Und das ist genau das Gegenteil, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen ja Baumartenvielfalt in unseren Wäldern.
Seit Jahrzehnten arbeitet Ralf Ketzel dafür, dass Brandenburgs Wälder klimastabiler werden. Denn vor allem Hitze und Trockenheit im Sommer setzen den Waldbäumen zu, machen sie anfällig für Krankheiten und Forstschädlinge. Milde Winter dagegen spielen eine untergeordnete Rolle, erzählt der Waldökologe.
Wir müssen ja zunächst erst einmal feststellen, dass es für Bäume ja eine große, eine grandiose evolutionäre Leistung ist, überhaupt über den Winter zu kommen, das heißt über gefrorenes Wasser hinwegzukommen. Und da spielen diese warmen Temperaturen eigentlich keine Rolle, weil die gesamte Steuerung überwiegend über das Licht erfolgt. Und wir haben dann Kurztagsbedingungen und die Bäume gehen dann in diesen Winterschlaf.
Erste Anhaltspunkte gibt es aber dafür, dass Laubbäume bei milden Wintertemperaturen ihre Energiereserven zum Teil aufbrauchen. Die benötigen sie aber im Frühjahr zum Austreiben der Blätter, erzählt Ralf Ketzel vom Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.
Hier sprechen wir von einem sogenannten Low-Energy-Syndrom, LES kurz genannt, wo Bäume dann versuchen müssen, mit diesen knappen Ressourcen auszukommen. Und da gibt es tatsächlich Fälle, dass die dann sofort austreiben, obwohl sie eigentlich noch Kurztagsbedingungen haben. Also das Licht ihnen noch sagen würde, führe mal noch deinen Winterschlaf weiter. Aber die warmen Temperaturen dann eher sozusagen in eine Asynchronisation zwischen Licht und Temperatur kommen.
Noch sei das aber schlecht erforscht, meint Ralf Ketzel. Bäume im Winter haben auch viele Lyriker inspiriert, wie die österreichische Schriftstellerin Ingeborg Bachmann. In ihrem Gedicht »Nebelland« heißt es in der zweiten Strophe:
Im Winter ist meine Geliebte ein Baum unter Bäumen und lädt die glückverlassenen Krähen ein in ihr schönes Geäst. Sie weiß, dass der Wind, wenn es dämmert, ihr starres, mit Reif besetztes Abendkleid hebt und mich heimjagt.
Ein Raum direkt unterm Dachstuhl im Arktisbüro des Alfred-Wegener-Instituts in Potsdam. Hier auf dem Telegrafenberg ist der Verlust von Winter zu hören, in einem Kunstprojekt. Die Potsdamer Permafrostforscherin Julia Beuke hat das angestoßen. Seit über 30 Jahren untersucht sie an den kältesten Orten der Erde, wie der Permafrostboden durch immer kürzere Winter taut und die Atmosphäre mit Treibhausgasen anreichert.
Ja, die Herausforderung, die ich sehe als Wissenschaftlerin, ist, wie bringe ich meine Nachricht rüber? Da erfahre ich zunehmend, dass es einfach eine Abbildung zum Beispiel, die aus Zahlen besteht, oft nicht berücksichtigt wird. Und daher war die Idee, ob man nicht mit anderen Sinnen Leute ansprechen kann, ob man die Sinne anregt oder auch anderen Zugang zu diesen Daten finden könnte.
Insgesamt 3 Forschungsstationen unterhält das Alfred-Wegener-Institut in arktischen Permafrostregionen. Auf Spitzbergen, in Sibirien und in Nordwestkanada. Die Langzeitmessstation Bajelwa auf Spitzbergen ist die älteste. Seit 1998 sendet sie unablässig Wetterdaten und Bodenmesswerte aus den Tiefen des Permafrosts ans Alfred-Wegener-Institut.
Here we are, the choir of 34 sensors, constantly listening to changes in the air, on the ground and below it.
Diese Daten haben der israelische Komponist Naya Halperin-Kadari und die deutsche Künstlerin Kerstin Ergenzinger in Klangbilder umgesetzt. Ein Pilotprojekt.
Man kann eigentlich in den Daten hören, dass die Winter kürzer werden. Und zwar, weil die Sommer aktiver werden und der Schnee teilweise schneller schmilzt. Das hört man. Oder die Temperatur wird schneller aktiver und ist länger aktiver. Vor allen Dingen, finde ich, im Frühling hört man das.
Das Kunstobjekt besteht aus drei Klanginstallationen, die der Forschungsstation auf Spitzbergen nachempfunden sind. Jede Installation hat ein Stativ, das mit jeweils drei Schichten von Transparentpapieren bespannt ist. An die sind kleine Körperschallwandler angebracht. Die übertragen die Klänge auf die Papiermembranen.
Wir gehen in den Raum und es gibt auch einen meteorologischen Turm, genauso wie es so einen meteorologischen Messturm gibt. Und da sind möglichst hoch die Lautsprecherschichten angebracht von der Sonneneinstrahlung, also der Kurzwelle und der Langwelle, was auf die Wärmeabstrahlung ist. Und wenn wir hören, dann hören wir die oben. Gibt es einen tieferen Turm und der verdeutlicht diese aktive Schicht im Boden bis 1,50 Meter Tiefe, die immer wieder auf- und abtaut. Das ist ganz wichtig in Permafrost. Die Frage ist, wie viel taut auf, wie viel friert überhaupt noch ein? Deswegen haben wir da einen ganzen Turm für gemacht, weil das eigentlich diese Schicht ist, um die es geht.
Stündliche Messdaten von über 20 Jahren haben die Künstler klanglich verarbeitet über ein Computerprogramm. Die Permafrostforscherin Julia Beuke hat durch das Kunstprojekt einen ganz neuen Zugang zu ihren Daten aus Spitzbergen bekommen. 2023 soll die Klanginstallation in Berlin gezeigt werden.
Für mich ist das ein Kunstprojekt, was anregt oder auch fordern soll. Ich glaube, das haben wir mit diesem Projekt auch geschafft.
Denn die Vorgänge in den arktischen Regionen sind dramatisch. Alle Messstationen zeigen, dass der Winter auch dort immer milder ausfällt, die Temperaturen jedes Jahr um 0,1 Grad ansteigen. Das ist seit Ende der 90er Jahre eine Erwärmung von über 2 Grad, die sich im Permafrostboden fortsetzt, erzählt Julia Beuke.
Das ist das Interessante, weil es ist nicht überall gleich. Wir könnten ja denken, dass die Temperaturerwärmung in der Luft sich genauso in den Boden fortpflanzt und dementsprechend den Permafrost destabilisiert. Es ist aber nicht so. Und da kommt jetzt genau das dazwischen, was wir erforschen. Das ist der Schnee, das ist die Vegetation, das ist das Wasser. Das alles beeinflusst nämlich, wie dieses Temperatursignal in den Boden vordringt. Und so sehen wir auch extreme Erwärmung im Permafrost in Sibirien, aber zum Beispiel in Spitzbergen sehen wir das nicht.
Die Schneebedeckung ist eine große Unbekannte im Auftauprozess. Isoliert sie den Permafrostboden oder leitet sie warme Temperaturen in den Boden weiter? Das will das Team um Julia Beuke herausfinden. Dazu gehört auch die Forscherin Inge Grünberg.
Da haben wir jetzt gesehen, dass auf Spitzbergen an unserer Forschungsstation in diesen 22 Jahren, die wir Messungen machen, schon 40 Tage weniger Schnee liegt pro Jahr. Also wo die Schneedecke nicht geschlossen ist, sondern wo es mindestens einzelne Lücken gibt oder halt sogar die ganze Landschaft schneefrei ist. Und 40 Tage pro Jahr, das ist über einen Monat, das hat uns schon sehr beeindruckt, die Geschwindigkeit dieser Änderung.
Nächstes Jahr planen die Forscherinnen eine Überwinterungsexpedition am Arktischen Meer in Westkanada, um dort den Schnee genauer zu untersuchen. Da ist der Permafrostboden an der Küste bereits so stark getaut, dass jährlich 2 Meter Uferkante ins Meer stürzen. Erste Dörfer müssen umgesiedelt werden. Und auch in Alaska sind große Veränderungen zu sehen, erzählt Inge Grünberg.
Im Westen Alaskas gibt es eine Region, wo sehr viele Seen auslaufen gerade, weil der Permafrost am Ufer nicht mehr stabil ist und dann das ganze Wasser eigentlich vom See ausläuft und dann die Seen natürlich trocken liegen.
Schnee und Eis gehören zur kalten Jahreszeit eigentlich dazu. In der Arktis, aber auch hierzulande. Fehlen sie, hat das Auswirkungen überall dort, wo sich die Natur daran angepasst hat. Und wir? Uns ist die Sehnsucht nach Schnee und Eis geblieben.
Ja, das fände ich natürlich total toll, wenn wir mal wieder einen kalten Winter hätten.
Blauer Himmel und dann Winterwälder. Ich glaube, dieser Romantik kann sich kaum jemand entziehen.
Ich mag es gern kalt und ich mag auch gerne dann drinnen zu sitzen beim Tee und Grünkohl zu essen.
Wann wird es mal wieder richtig Winter? Das Feature war von unserer RBB-Wissenschaftsreporterin Maren Schibilski.